Die Indianer in einem abgelegenen Reservat kommen zu ihrem neuen Häuptling, um von ihm zu erfragen, wie kalt denn der nächste Winter wird. Und da der unerfahrene Häuptling das aber nicht weiß, befiehlt er seinem Stamm vorsorglich, reichlich Feuerholz zu sammeln. Als die Indianer unterwegs sind, ruft der Häuptling heimlich den Wetterdienst an und fragt, wie kalt wird denn der nächste Winter? Sehr kalt, lautet die Antwort. Als die Indianer vom Holzholen zurückkommen, trägt der Häuptling ihnen auf, mehr Feuerholz zu sammeln. Eine Woche später ruft er wieder an. Wird der Winter wirklich so kalt? Auf jeden Fall, das wird ein sehr, sehr harter Winter, bekommt er zur Antwort. Der Häuptling befiehlt seinen Stammesbrüdern, noch mehr Feuerholz zu sammeln. Eine Woche später ruft er noch einmal an. Glauben Sie wirklich, dass der Winter so extrem kalt wird? Und die Stimme am anderen Ende antwortet, ja, es wird der kälteste Winter seit Menschengedenken. Und der Häuptling fragt verwundert, woher wissen Sie das denn so genau? Der Meteorologe antwortet, naja, so viel Feuerholz wie dieses Jahr haben die Indianer noch nie gesammelt. Ich freue mich, das habe ich schon gesagt, dass ich mal wieder hier in Obertshausen sein kann und dass ich heute auch hier im Gottesdienst predigen darf. Und ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich dich duze. Ich habe einfach die letzten Jahre sehr viel Jugendarbeit geleitet und da bin ich das so gewohnt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Vorgestellt habe ich mich schon und ich habe von Volker Lotz gelernt, es ist ganz gut, eine Predigt zu beginnen mit einer Frage. Und die Frage, die die Indianer in dieser Geschichte haben, ist ja die Frage, wie wird der nächste Winter? Oder etwas abstrakter, wie wird die Zukunft? Und ich möchte diese Frage gerne mal an dich stellen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie optimistisch blickst du in die Zukunft? Also 10 wäre, die Zukunft wird großartig und 1, alles geht den Bach runter. Kurz überlegen. Wer ist so zwischen 8, 9, 10? Ihr seid gut drauf. 6 oder 7 noch? Lasst mal die Hände oben. 5? Lasst alle noch mal die Hände oben. Okay, und jetzt schaut euch mal um. Die Hände unten haben, das sind die, für die ihr beten dürft. Oder das sind diejenigen, die die Hände unten gelassen hätten, ganz egal, was ich gefragt hätte. Das kann in Deutschland auch passieren. Aber für alle, die sich eben ernsthaft nicht gemeldet haben, ich muss gestehen, ich bin auch nicht besonders optimistisch. Ich ertappe mich häufig selbst bei dem Gedanken, dass alles immer nur noch schlimmer wird. Und Ereignisse wie in der letzten Woche tragen auch nicht dazu bei, dass sich das so ändert. Und dann fühle ich mich sehr schnell ohnmächtig und antriebslos. Wenn jemand davon spricht, dass es doch Licht am Ende des Tunnels gibt, dann denke ich mir oft, freu dich nicht zu früh, das kann auch ein entgegenkommender Zug sein. Und ich weiß nicht, ob du solche Gedanken kennst, solche negativen Abwärtsspiralen. Wenn ja, dann ist der Text, den wir heute anschauen, im Besonderen für dich ein Text, der dazu einlädt, eine neue Perspektive einzunehmen. Eine adventliche Perspektive, eine Perspektive, die wieder etwas erwartet oder besser gesagt jemanden. Und ich lese den Predigttext aus dem Brief von Paulus an die Christen in Rom im 13. Kapitel ab Vers 8 und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich habe die hier auch mitgebracht und ich hoffe, ich kriege das hin, dass ich das zeitgleich umschalte. Ich lese einfach mal. Ich muss nochmal einen Schluck trinken hier. Bleibt niemand etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem einen Wort zusammengefasst, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Bei dem allem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende. Bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Nee, noch nicht. So. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Gott segne an uns dieses Wort. Ich habe 5 Punkte, die ich zu diesem Text und zu diesem Thema Erwartungsarbeiten mit euch teilen möchte. Und mein erster Punkt lautet: Liebe befähigt zum Erwarten. Ursprünglich wollte ich erst mit Vers 11 einsteigen, aber ich habe gedacht, ich setze etwas früher an, denn die Verse 8 bis 10 schlagen einen wunderbaren Bogen zu dem zentralen Aspekt des Verses, der auch über diesem Ja steht. Also alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und unser Predigttext steigt heute mit den Worten ein: Bleibt niemand etwas schuldig, was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Und Paulus führt aus, dass dort, wo die Liebe unser Miteinander bestimmt, wir Gottes Vorstellung vom Leben anfangen zu verstehen und bereits entsprechend auch umsetzen. Und das hat auch Jesus schon gesagt: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wenn das nur so einfach wäre, wie es klingt. Vor 2 Wochen hat Michael Slamal hier über das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus aus Offenbarung 2 gesprochen. Die Gemeinde in Ephesus hatte so viele Sachen richtig gut gemacht. Sie haben Widerstand ausgehalten, sie haben an Gott und seinem Wort festgehalten, sie haben die Scharlatane und deren Falschaussagen ausgemerzt und vieles mehr. Aber dabei ist ihnen eines abhanden gekommen: die Liebe. Und das ist der zentrale Kritikpunkt von Jesus an dieser sonst so vorbildlichen Gemeinde. Dieser Mangel an Liebe ist für eine christliche Gemeinde oder eine christliche Gemeinschaft im Allgemeinen nicht einfach ein Formfehler. Nein, wo die Liebe fehlt, sind alle in die Zukunft gerichteten Perspektiven blockiert. Denn ohne Liebe ist es überhaupt nicht mehr möglich, etwas von der Zukunft zu erwarten. Ich merke das auch immer wieder bei mir. Egal ob in der Familie, in der Gemeinde oder außerhalb davon. Wenn ich gleichgültig, hoffnungslos oder pessimistisch werde, dann liegt das fast immer daran, dass mir gerade eine ganz gehörige Portion Liebe fehlt. Liebe zu mir selbst, Liebe zu und von Gott, Liebe zu meiner Frau, Liebe zu meinen Kindern, Liebe für die Menschen um mich herum. Und eines meiner häufigsten Gebete ist deshalb: Gott, bitte füll mich wieder neu mit deiner Liebe. Und es macht einen Unterschied. Oft ist dann wieder so ein kleiner Funke Zuversicht und ich werde wieder bereit, meinen Teil dafür zu tun, nach vorne zu blicken. Damit kommen wir aber auch schon zum zweiten Punkt. Schmerz gehört zum Erwarten dazu. Es wäre so schön, wenn mit der Entscheidung zur Liebe automatisch alles gut werden würde. Aber das ist leider nicht so. Etwas in Liebe zu erwarten, ist kein euphorisches Wunschdenken. Liebe allein wendet noch nicht das Blatt. Die Zukunft ist deswegen nicht automatisch rosarot, nur weil man sie mit Liebe betrachtet. Auch wenn es für den Moment vielleicht so aussehen mag. Manchmal ist es sogar ganz im Gegenteil. Als Jesus kurz davor steht, in Jerusalem einzuziehen, auch ein adventliches Bild, lesen wir im 19. Kapitel des Lukas-Evangeliums, wie er anfängt zu weinen, als er die Stadt vor sich sieht. Man spürt, wie sehr er diese Stadt und die Menschen darin liebt. In diesem Moment sieht er prophetisch vor sich, was dieser Stadt und dem ganzen Volk Israel bevorsteht. Sie werden ihn, Jesus und seine Botschaft nicht annehmen. Sie werden seine Liebe zurückweisen und ihn umbringen. Aber noch viel mehr, die Stadt wird 70 nach Christus komplett zerstört werden. Jesus sieht das Leid, die Vertreibung und die Verfolgung, die durch die Jahrhunderte hindurch diese Stadt und dieses Volk begleiten werden, bis heute. Und wir erleben aktuell, wie sich diese Stimmung wieder verhärtet. Und Jesus berührt es bis ins Innerste. Wann hast du das letzte Mal über einen anderen Menschen, eine Situation oder auch unsere Kirche, unser Land oder den Zustand dieser Welt geweint? Wenn das schon eine ganze Weile her ist, kann es natürlich einfach bedeuten, dass du nicht so der emotionale Typ bist. Aber kann es vielleicht auch sein, dass du dir einen Schutzpanzer der Gleichgültigkeit oder des Verdrängens antrainiert hast, um diesen Schmerz nicht mehr zu spüren? Und Liebe ist nicht gleichgültig. Liebe verdrängt nicht. Liebe sieht hin, auch wenn die Perspektive wehtut. Liebe ist bereit, sich diesem Schmerz zu stellen. Und Paulus schreibt, das sind wir einander immer schuldig. Bis hierher klingt das ja alles noch nicht so wirklich optimistisch, oder? Meine Güte, da spricht der Daniel schon über Liebe und schafft es, selbst bei so einem schönen Thema so eine schwermütige Stimmung aufkommen zu lassen. Aber ich bin ja noch nicht am Ende. Und Gott auch nicht. Mein dritter Punkt, wir erwarten Seligkeit. Paulus schreibt weiter, bei dem allem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Paulus ist sich bewusst, die Aufforderung zur Liebe allein gibt noch keine Perspektive. Ja, ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen und behaupten, die Liebe ist nicht die zentrale Botschaft von uns Christen. Ja, die ganze Botschaft von Gott ist eingebettet in seine Liebe und ohne diese Liebe ist diese Botschaft undenkbar. Aber die Liebe ist nicht die Botschaft an sich. Die Botschaft ist, Rettung ist nahe. Im Griechischen steht hier das Wort Soteria, das heißt nicht nur Rettung, sondern auch Heil. Etwas, was zerbrochen ist, wird wieder heil. Es heißt Erlösung. Etwas, was vorher gebunden war, wird befreit. Es kann auch Sicherheit bedeuten. Luther übersetzt dieses Wort nicht an dieser Stelle, aber an anderen Stellen sehr häufig mit Seligkeit. Und ich möchte diesem etwas abgegriffenen, frommen Begriff gerne eine neue Definition verpassen. Seligkeit ist Gottes Macht, die in Liebe am Menschen wirksam wird. Seligkeit ist Gottes Macht, die in Liebe am Menschen wirksam wird. Und mit dieser Seligkeit, die erwartet wird, meint Paulus hier das, was Jesus selbst angekündigt hat und was die Engel bestätigt haben, nachdem er wieder zu seinem Vater gegangen ist. Jesus kommt wieder. Und Paulus schreibt, Jesus kommt jetzt noch eher wieder als damals, als wir angefangen haben zu glauben, dass er wiederkommt. Das ist eine verblüffende Logik. Man muss dazu sagen, Paulus hat wahrscheinlich in der Erwartung gelebt, dass Jesus schon sehr bald, vielleicht sogar noch zu Paulus Lebzeiten wiederkommt. Aber die Aussage von Paulus ist auch vor dem Hintergrund, dass sich das jetzt schon fast 2000 Jahre zieht, nicht weniger wahr. Wir sind dem Tag, an dem Jesus kommen wird, heute näher als gestern. Klingt vielleicht verrückt, aber was ist, wenn er morgen kommt? Wäre schon ein bisschen ärgerlich. Jetzt haben wir schon Weihnachtsgeschenke gekauft. Jetzt haben wir schon das Essen vorbereitet. Und die Kinder haben die ganzen Lieder für das Kindermusical geübt. Und Cornelia und Michael haben ihre Predigten für Heiligabend geschrieben. Oder? Seid ihr da? Ja. Also Weihnachten kann kommen. Vielleicht kommt er auch erst zwischen den Jahren wieder. Ne? Also, wer weiß. Ich möchte den Gedanken nicht ins Lächerliche ziehen. Ich glaube aber, dieser Gedanke darf und muss uns vielleicht auch immer wieder mal provozieren. Seligkeit ist kein Gefühl. Ja, es ist das Resultat von Gottes Eingreifen und sie wird vollendet, wenn Jesus wiederkommt. Und erwarten wir wirklich noch, dass Jesus wiederkommt? Ich habe vor ein paar Tagen ein sehr schönes Zitat von dem evangelischen Theologen Werner de Boer gelesen. Er hat gesagt, wenn der heutigen Gemeinde dies Erwarten vielfach fehlt, fehlt ihr nicht etwas, sondern ihr fehlt das Grundverständnis der ganzen Botschaft. Das Einzige, was diesem Satz noch fehlt, ist ein N hinter Sonder. Aber das, wenn der heutigen Gemeinde dies Erwarten vielfach fehlt, fehlt ihr nicht etwas, sondern ihr fehlt das Grundverständnis der ganzen Botschaft. Und damit kommen wir schon zum vierten Punkt. Erwartung sieht, was im Kommen ist. Paulus lebt in dieser Erwartungshaltung und diese Erwartungshaltung treibt ihn an. Er rüttelt die Gemeinde in Rom, aber auch uns heute wach, wenn er sagt, es ist höchste Zeit, dass er aus dem Schlaf aufwacht. Das ist ja ein Satz, den wir in unserer Zeit auch immer wieder hören. Die Politik, die muss endlich aufwachen. Oder die Gesellschaft muss endlich aufwachen. Oder die Kirche muss endlich aufwachen. Häufig mit so einem bedrohlichen Unterton. Und Paulus' Sätze wirken auf mich aber gar nicht so, als wollte er drohen. Ja, er ist sich der Ernsthaftigkeit bewusst, aber für mich klingt er eher, als wollte er einladen, ermutigen und begeistern. Und das passt auch viel mehr zu Paulus. Aufstehen ist ja nicht unbedingt meine Lieblingsbeschäftigung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr gerne morgens früh aufsteht. Aber ich weiß, wie begeistert ich als Kind morgens am ersten Weihnachtsfeiertag aus dem Bett gesprungen bin. Meine beiden kleineren Geschwister geweckt habe, um mit den neuen Weihnachtsgeschenken zu spielen. Und ich habe den Eindruck, dass Paulus ungefähr mit dieser Ambition eines großen Bruders am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages hier an unser Bett kommt und sagt, aufstehen, Jesus kommt. Er ist schon im Kommen. Jesus verwendet noch ein anderes Bild, wenn er von seiner Rückkehr auf die Erde spricht. Ein Bild, das vielleicht noch etwas besser die Spannung zwischen dem gegenwärtigen Schmerz und der zu erwartenden Freude auf den Punkt bringt. In Kapitel 24 des Matthäus-Evangeliums spricht Jesus davon, dass das, was uns in dieser Welt bedrücken will, was uns Angst macht, was uns wehtut, das sind wie die Wehen einer Schwangeren kurz vor der Geburt. Und die Wehen werden von Mal zu Mal heftiger. Und niemand kann genau sagen, wie lange das noch geht oder wie viele Wehen es noch braucht, bis man das neue Leben in den Armen hält. Aber eines ist sicher, die Wehen werden vorübergehen. Und das, worauf man so lange gewartet hat, ist schon im Begriff zu erscheinen. Das Köpfchen kann man schon sehen. Und das gilt auch für die Wehen unserer Zeit. Ganz egal, ob wir das global oder national oder persönlich betrachten. Und das kann einen manchmal, also das ist wirklich herausfordernd. Aber Gustav Heinemann hat mal gesagt, lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen. Unser Herr aber kommt. Und es wäre an sich ja schon ein starker Schlusssatz, aber ich möchte noch einen letzten Gedanken mit euch teilen. Die Welt braucht unser Erwarten. Im Folgenden führt Paulus aus, wie das praktisch aussehen soll, wenn wir in dieser Erwartungshaltung leben. Er spricht von der Bereitschaft, Verhaltensmuster aus dieser Welt abzulegen. Er spricht von der Bereitschaft, dass wir das ablegen und wir sollen vielmehr Jesus anziehen. Das ist eine Formulierung, die Paulus hier und auch an anderen Stellen verwendet. Jesus soll durch uns schon hier in dieser Welt Gestalt annehmen. Und es lohnt sich, dann auch mal nachzulesen. Da geht es um unser Konsumverhalten, den Umgang mit Sexualität und die Art und Weise, wie wir uns in Konflikten verhalten. Sollte Jesus also nicht zwischen den Jahren wiederkommen, lassen sich daraus auch gute Vorsätze fürs nächste Jahr ableiten. Also der ganze Abschnitt, den wir heute gelesen haben, steht im Römerbrief in einem Kontext, in dem es um unsere Position als Christen innerhalb der staatlichen Ordnung geht. Darum, dass wir eine Verantwortung in unserer Gesellschaft haben, die nichts und niemand außer uns einnehmen kann, und seien die Werte und Moralvorstellungen der Menschen noch so gut. Paulus weiß, wir können diese Verantwortung nicht wahrnehmen, ohne diese adventliche Erwartung in uns zu tragen. Deswegen schreibt er diesen Abschnitt. Und ob sie sich dessen bewusst ist oder nicht, die Welt braucht unsere Perspektive. Wir sind diejenigen, die schon jetzt eine Perspektive über diese Welt und über diese Wehen hinaus einnehmen können und leben dürfen. Ein paar Kapitel zuvor schreibt Paulus im 8. Kapitel des Römerbriefes, denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Ich finde es einen so starken Satz. Das ist es, worauf diese Welt wartet. Sie wartet darauf, dass wir offenbar werden, dass wir sichtbar werden, dass wir als Jesus Erwartende erkennbar werden. Und das ist es, wozu wir berufen sind. Das ist der Gedanke von Advent. Wenn nichts dazwischen kommt, feiern wir in 2 Tagen Weihnachten. Wir feiern, dass Gott Mensch geworden ist, weil er uns so sehr liebt. Dass er schon einmal auf diese Welt gekommen ist und sich dem damit verbundenen Schmerz gestellt hat. Wir erinnern uns, dass er durch seinen Tod und seine Auferstehung bereits den Weg zur Seligkeit freigemacht hat. Und dass sein Reich mit ihm in uns schon jetzt im Kommen ist. Das ist die Botschaft, die wir in diese Welt tragen dürfen. Jesus kommt wieder. Und gegen dieses Wiederkommen ist Weihnachten ein Kindergeburtstag. Amen.